Ich habe jetzt einen Gast hier. Einen Gast, die ist die Enkelin eines Menschen, der Künstler war. Und sie ist selber Künstlerin. Und in meiner Erfahrung ist Kunst etwas, mit dem man viele Dinge verwandeln kann, mit dem man auch eine Hinwendung zum Leben, zum Erleben haben kann, verwirklichen kann und vermitteln kann. Ich begrüße ganz herzlich hier Katharina Schalowski. Hallo.
Hallo, grüß Gott. Ich freue mich, heute bei euch zu sein, und auch ich war mitgenommen und sehr tief schockiert von dem Artikel oder von dem Beitrag, den ich gerade hörte. Aber ich habe immer schon die Liebe zu den Tieren gehabt, und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die Tiere lieben. Und ich denke, wenn wir daran weiter arbeiten, dass wir Gutes den Tieren tun, dann haben wir schon wunderbare Hilfeleistung gestellt und der Schöpfung ein Denkmal gesetzt.
Du hast gesagt, dein Großvater war auch sehr tierlieb. Du bist 1965 in Tübingen geboren und hast sehr prägende Erfahrungen mit deinem Großvater gehabt, so wie ich das wahrnehme. Und dein Großvater war Uge Bertle.
Uge Bertle, mein Großvater, ja. Und ich habe aus einem kleinen Buch, das ich über ihn geschrieben habe, mit Bildern auch, die von ihm veröffentlicht wurden, ein paar Texte mitgebracht, die ich euch gerne vorlesen möchte. Denn Uge Bertle war nicht nur ein ehrlicher Künstler und ein wirklich zuverlässiger Künstler in seiner Zeit. Er ist 1990 gestorben. Er war auch ein wunderbarer Großvater. Es sind diese Septembertage, die in mir Erinnerungen aufsteigen lassen an Landschaften und Bilder, die ich in mir gesehen habe. Landschaften und Bilder aus einer Zeit, in der ich noch nicht gelebt habe und die doch nachwirken in mir, in jeder Bewegung meines Lebens. Und es sind Bilder, versunken weit, die in meinen stillsten Momenten zurückkehren. Täler und Hügelketten, Streuobstwiesen und Flüsse umgeben Tübingen, auch Kiefern und Laubwälder, Schlehen. Die ruhige Natur finde ich in jedem Sonnenlicht auf Waldboden im Herbst. Es sind dies die Landschaften meiner Kindheit, es sind dies die Gemälde meiner Ahnen. Morgens aßen wir Käse und Roggenbrot, dessen Leib er gegen seine Brust haltend schnitt. Tee tranken wir und brachen gegen 10 Uhr auf in den Ateliergarten. Das Haus verließen wir, nachdem wir die 3 Stockwerke hinuntergegangen waren, über die Haupteingangstür und stiegen über den Treppenaufgang unter Bäumen in den etwas höher gelegenen Garten. Dort erwarteten ihn große Steine. Aus dem Schuppen holte er Hammer und Meißel. Die legte er bereit. Doch zunächst gingen wir durch den voller Skulpturen stehenden Garten zum Haus zurück, über die Brücke ins Atelier. Die Tür und das Schloss klemmten, und so musste er mit dem Knie gegen das Holz stemmen, damit die schwere alte Holztür sich öffnen ließ. Vom Eingang stiegen wir in den Raum über die ausgetretene Treppe hinab. Es roch nach Terpentin und Druckerfarbe, feuchtem Ton und nassen Lappen, Kreide und Staub. In den Ecken hingen Spinnweben, ansonsten waren die vergilbten Wände von oben bis unten mit Zeichnungen und Lithografien meines Großvaters, Werken von Künstlerfreunden und Ölbildern seiner Mutter vollgehängt. Im Raum stand ein alter Eichentisch. Eine Lithopresse und selbstgeschnitzte Schränke und Truhen standen an den Seiten. Bleistifte und Kreiden, Klebebänder und Papier lagen herum. Werkverzeichnisse und Reißnägel, Paketschnur und Scheren und zerbrochene und selbstgeflickte Brillen. Opa trug seinen grauen Hut und seine Kordjacke. Er ging langsam zum alten Rosshaarsofa im Nebenraum, warf noch einen Blick durch das Fenster und die Zwetschgenbäume zur Tübinger Stiftskirche, formte ein Fernrohr mit der Hand und schaute auf die Kirchturmuhr, die er nun lesen konnte, indem er durch das Blickfenster zwischen Daumen- und Zeigefingerrundung sah. Anschließend setzte er sich auf das Sofa, vor dem ein mit unzähligen Papierfetzen voller Zeichnungen und Blättern belegter Tisch stand, und zog aus seinen verbeulten Hosen einen Tabakbeutel und aus der Jackentasche die Pfeife und stopfte sie. Er steckte sie an und zog einige Male an der bald brennenden Pfeife. Er überdachte das zu beginnende Tagwerk. Danach ging er wieder in den Garten an den Stein, den er gerade bearbeitete, und so war den Tag über sein Hämmern zu hören, das nur unterbrochen wurde, wenn er einem zwitschernden Vogel lauschte oder als meine Großmutter ihn mittags aus dem Küchenfenster unter dem Dach des blaugrauen Hauses zum Essen rief. Der heilige Georg in München Akademiejahren, 1929 entstanden, steht über dem erschlagenen Drachen, den Knüppel, sei es eine Lanze, noch in der Hand. Das Böse ist niedergestreckt und wie ein nachdenklicher Sieger, den stolzen Kopf geneigt, steht der Jüngling da. Und dann, 1968, der Empörer, der vor dem Unrecht sich aufbäumt, mit aller Kraft die Grenzen des Unrechts zu sprengen versucht, in jedem Muskel Aufschrei nach Gerechtigkeit, kein Gegenüber, wenn nicht Heuchelei, Wiederbewaffnung, Gängelei und Unterdrückung, Leid, Tod. Der Empörer steht wild und kraftvoll im Garten, er steht in jedem von uns auf, der sich gegen das Unrecht wehrt. Seine Bildhauerzeichnungen schuf er oft mit geschlossenen Augen. Er zeichnete die Linien im Dunkeln, manchmal sogar beidhändig. Aus dem Schatz seiner Erinnerungen ließ er die Umrisse der Figuren sich auf dem Blatt formen, konzentriert, oft nur mit ein, zwei Linien, entstanden meist Frauenkörper. Es lag eine erstaunliche Leichtigkeit in der Bewegung seiner schweren Bildhauerhände. Die waren groß und breit, und die Finger waren geschwollen von Rheuma und Verletzungen, die er sich bei der Arbeit zugezogen hatte. Die Handrücken waren von schweren blauen Adern durchzogen. Betrachte ich meine eigenen Hände, so fällt es mir nicht schwer, die Verwandtschaft festzustellen. Oft nachts schreibe ich meine Texte in absoluter Dunkelheit, entziffere am nächsten Morgen die recht gut lesbare Handschrift, führe mir erst dann die Zusammenhänge des Geschriebenen vor.
Ich habe gerade von der Katharina erfahren, dass sie das immer noch macht. Das, was sie uns gerade erzählt hat, dass sie nachts schreibt in der Dunkelheit, und letzte Nacht hat sie auch ein Gedicht auf diese Art geschrieben, und ich bin jetzt ganz gespannt, mir das anzuhören, was da herausgekommen ist da in der Nacht.
Also so schön das Wetter jetzt geworden ist, heute Nacht um 4:30, als ich aufstand, da regnete es stark, und ich habe so vielleicht um 5:30 oder so angefangen zu schreiben und habe kein Licht gehabt und habe im Dunkeln geschrieben und heute Morgen das mal für euch aufgetragen. Der Sturm ist übers Haus gezogen. Wem war die Nacht gewogen und wen ließ sie allein? Sind diese Wolken, die das Schloss umtosen, denn nur der Anfang von dem großen, heimatlos verloren sein? Sind Worte, die gesagt, so schwer, und rasend Träume vor uns her, bleibt denn zurück nur Leere und Verlust? Es bricht der Morgen an, der letzte Sommervogel singt, ein Licht in Nachbars Haus, es stehen erste Menschen auf, die Glocke schon vom Tage klingt. Du kannst nicht nur auf Liebe setzen. Nein, du musst.
Dieses Gedicht ist in demselben Haus entstanden, in dem du mit deinem Großvater warst? Fragezeichen.
Ja, da ist heutzutage ein Museum, das einerseits im Park seinen Garten, den ich vorhin beschrieben habe, ausstellt, oder seine Figuren im Garten, und auch sein Atelier, das ich beschrieben habe, aber auch Wohnräume, in denen viele Studenten wohnen, und meine Mutter wohnt jetzt heutzutage im Haus und macht immer nachmittags, dienstags und freitags das Museum auf. Und da habe ich heute Nacht gesessen und geschrieben und sitze gerne auch im Atelier immer wieder in den Stunden, die ich in Tübingen verbringe, weil die Atmosphäre so großartig nach wie vor Uge atmet und wiedergibt, dass es nichts verändert worden seit seinem Tod 1990, wie ich schon sagte. Und für interessierte Besucher ist meine Mutter immer gerne da und zeigt ihnen das Haus und den Garten.
Dein Großvater scheint ein sehr wichtiger Mensch für dich gewesen zu sein, höre ich daraus. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an ihn denkst, was er für dich bedeutet hat?
Dass er ein liebevoller Opa war. Mhm. Also er war ein großartiger Opa, und ich denke, das ist etwas, was mich geprägt hat, so ein Grundvertrauen in die Welt, das ich auch durch die große Geborgenheit, die ich im großelterlichen Haus auch von meiner Großmutterseite her erleben durfte. Und auch, und das hat mich auch in meinem Lebensweg immer sehr geprägt, die Liebe zur Literatur, die sowohl von meiner Großmutter Katharina Bertle ausgehend, als auch von meinem Großvater immer schon da war. Wir haben früh Balladen gelesen und wir haben früh Balladen zitiert. Mit 8 hatte ich immer Fontane und Hölderlin im Ohr und fing dann auch früh an zu schreiben selber.
Das heißt, die haben dir das vorgelesen oder ihr habt das zusammen gelesen? Wie kann man sich das vorstellen?
Sie haben es mir vorgelesen, sie haben es mir später beigebracht, das Lesen, sowohl Sütterlin als auch unsere heutige Schrift. Und so konnte ich auch in den älteren frakturgesetzten Büchern lesen, die von meiner Großmutter noch aus ihrer Studentenzeit übrig geblieben waren. Ich konnte früh einzelne Textstellen verstehen und später dann ganze Gedichte. Das hat sich so zusammengesetzt wie ein Mosaikstein, manchmal ein Wort, manchmal 5 Worte und manchmal ein ganzes Gedicht. Und das hat mir nach und nach die Liebe auch zum Wort geschenkt, weil meine Großmutter auch sehr aufs Wort geachtet hat, mein Großvater selbst gedichtet hat, und auch väterlicherseits gab es Liebe zur Literatur. Und das hat mich sehr geprägt, und auch der Garten meines Großvaters, in dem wir als Kinder, mein Bruder und ich, arbeiten konnten und frei sein konnten, war auch wunderschön.
Das heißt, war das so seine Ausstrahlung, die von ihm ausging, die dich so berührt hat? Oder was war das? Hat er gut zuhören können? Hat er dir viel erklärt? Oder hat er dich einfach gut da sein lassen?
Er hatte die Liebe zu Kindern und Tieren auf jeden Fall. Und er hatte die Liebe zur Kunst. Und er konnte uns einerseits die Etrusker beibringen, Kindern von 5 oder 10 Jahren, legte er das nahe. Er ist mit uns ins Schloss gegangen, er ist mit uns Steine klopfen gegangen auf der Schwäbischen Alb, und wir haben Versteinerungen gesucht. Also das war einerseits spannend, auch immer wieder Geschichten hat er uns erzählt, ob das über Hölderlin war, einerseits im Turm, der kranke Hölderlin, das hat ihn sehr geprägt, oder eben auch Geschichten von der Kunst, und ist mit uns Orte besuchen gegangen, die ihn geprägt haben, die uns weitergeholfen haben. Und auch im Leben mit meiner Mutter haben wir das weiterverfolgt. Wir sind dann, wenn er von Frankreich erzählte, dass er kannte, sind wir nach Frankreich gefahren mit meiner Mutter in den Ferien oder mit meinen Eltern, und konnten da eben dann auch das nachvollziehen und haben dann auch die Liebe dazu bekommen.
Das heißt, es wurde so eine Kostbarkeit und Wertschätzung auch vermittelt, ja, für all diese Dinge, für Kunst, für Kultur, aber auch für die Natur, für die Menschlichkeit.
Unbedingt. Also, ja, unbedingt ist das richtige Wort dafür.
Und war das dann folgerichtig für dich, dass du Literatur und Sprachwissenschaften studiert hast und du bist dazu nach Paris gegangen?
Ich bin dazu nach Paris gegangen, in der Stadt, in der auch meine Großmutter als junge Frau gelebt hatte mit ihrem ersten Mann und die auch für mich eine große Ausstrahlung hatte, wegen einerseits der Bohème, die ich, so wie ich sie erfahren hatte, auch hier in Tübingen auf eine gewisse Weise, und andererseits eben auch wegen der Literatur, und bin dann zum Studium gegangen, habe Literatur und Sprachwissenschaften in Paris studiert und habe versucht, dem Flair nahe zu kommen, dass es in der Stadt gab.
Und davon handelt dein nächster Text, den du uns zu Gehör bringen wirst.
Paris habe ich vergessen. Die langen Boulevards im späten Sommer, die stillzustehen schienen vor Hitze, die von Abgasen staubigen Bäume, deren Grün eher an ein vor der Zeit welkendes Grau erinnerten, ein Grün, das wir im Frühjahr so erstaunt wie ein Wunder an den wenigen noch lebenden Bäumen betrachtet hatten, träumend vor dem Baum stehen bleibend, an unsere derzeitigen Geliebten denkend. Die schon aus der Sommerfrische frühzeitig zurückgekehrten Pariser, die nun den hohen Temperaturen litten und unsere schweren, müden Schritte nach einem langen Tag. Noch weiß ich, dass ich selten auf Hunde achtete, eher auf ihren Kot, der auf den Gehwegen dampfte, und die Katzen, die in den Fenstern der Conciergen saßen, kaum wahrnahm. Nur die müden, unwirschen Gesichter der Frauen, die über das Wohl und Wehe der Häuser und ihrer Bewohner zu entscheiden schienen, fielen mir auf, und ich wollte mich am liebsten ungesehen machen, wenn ich an ihnen vorbeikam. In die Häuser trat ich selten. Ich habe jeden Tag in Paris geliebt. Ich erinnere mich an die Friedhöfe, parkähnlich angelegt, unter den in den Jahrhunderten hochgewachsenen Bäumen mit Häusern, es waren Kapellen, in denen die Toten zwischen herabstürzenden Kreuzen und Marmoraltären und Gedenktafeln ruhten, sofern ihre steinernen Sarkophage nicht im Laufe der Jahrhunderte von Grabräubern aufgebrochen worden waren und die Leichen aus den Särgen gerissen zerfielen. Ich ging in der Anfangszeit oft dorthin, blieb vor bekannten und unbekannten Gräbern stehen, saß auf ihnen, trank dort Rotwein, besuchte Dichter, die zu anderen Zeiten gelebt hatten, las ihre Werke, dichtete selbst. Sie waren meine Freunde in einer großen, fremden Stadt, und ich verstand oft nur wenige Worte ihrer Dichtung, aber die deuteten mir alles. Den Dichtern bin ich gefolgt. Ich habe in vielen Häusern verkehrt. Victor Hugo besuchte ich an der Place des Vosges, bewunderte seine Tuschezeichnungen. George Sand war meine Freundin. Ich fuhr zum Stéphane Mallarmé, saß in seinem Garten, aß am Wasser. Emile Zola hieß mich in seinen Gärten willkommen, und zu Balzac stieg ich zum Café hinab. An den Wochenenden fuhr ich zu Gustave Flaubert in die Normandie und zu Jean-Jacques Rousseau. Mit Arthur Rimbaud habe ich im Dumas-Cos meinen Anis getrunken, und mit Marcel Proust flanierte ich die langen Boulevards auf und ab, ging in die Pariser Gärten mit ihm und fuhr mit ihm nach Trouville ans Meer. Dann auch öffnete mir Marguerite Duras Sohn betrunken das Tor. Im Jahre 1989 weinte ich um Beckett. Da ging alles dem Ende zu. Paris wurde schneller und wilder, und ich gab das Tempo an. Die Seiten flogen unter meinen Händen, Häuserwände auf mich zu, und die Straßen rasten, unter meinen auf sie zufliehenden Schritt. Lisanne, ja Lisanne, wie oft hatte ich sie überquert, vom Norden der Stadt kommend, in den Süden wandernd und zurück, die klebrigen Griffe der Metros und Busse meidend, von Montmartre nach Montparnasse, Montparnasse, Montmartre, immer in Bistros und Cafés einkehrend zum Kier, der aus Johannisbeerlikör und Weißwein bestand. Trockene Muscadet. Überhaupt der Wein, immer der billige, manchmal eine bessere Flasche. Und Muscadet. In meinen Adern floss mehr Wein als Blut und meine Notizen waren von Rotweinrändern gezeichnet. Auch meine Tage, meine Nächte. Der Araber an der Ecke verkaufte bis spät in die Mitternacht teuer den billigen Wein. Ich stieg die Treppen auf und ab, kannte jede Ecke am Montmartre, erzählte mir Geheimnisse, die ich mir erfand. Die Nutten in meiner Straße grüßten mit ihren tiefen, sonoren Stimmen. Sie waren einst Männer gewesen. Sie weinten vor Liebeskummer und erzählten auch sie einander in den Nächten unter meinem Fenster ihre Geheimnisse. An diesen schäbig gekleideten, zerrissenen Netzstrümpfe, Röcke mit Brandlöchern und Corsagen, die nicht richtig geschnürt waren, alternden Frauen, lernte ich die Tiefe der Herzen kennen und begegnete ihrer Vorurteilslosigkeit. Sie fanden immer ein nettes Wort für mich, auch wenn es zwischen Tränen herausgepresst wurde bisweilen. Vielleicht war ich gut angezogen, sicher war ich jung, vielleicht sah ich gut aus. Sie waren schön. Ich habe vieles vergessen. Ihre geschminkten Gesichter mit von Tränen zerlaufendem Make-up bleiben mir in Erinnerung. Und immer das Licht, das Blaugrau der Schieferdächer, auf dem sich das gleißende Sonnenlicht zwischen dunkelblauen Gewitterwolken brach, aus einzelnen stahlblauen Himmelsstreifen und das Grün der Blätter an den Bäumen am Montmartre, das sich vertiefte, immer tiefer werdend und geheimnisvoll zu leuchten begann. Sturm! Ich trank die Flasche auf den Stufen der Sacré-Cœur im stürzenden Gewitterregen aus. Blitze, die über die Stadt hereinbrachen, peitschende Regen. Und ich, bis auf die Haut durchnässt, die Kleider klebten an meinem Körper, allein dort oben, wie so oft, allein. Ich beginne mich zu erinnern und bin in diesen Tagen geborgener denn je. Ich sitze in einem sommerlichen Garten voller Blumen, Rosen, Wicken, Lavendel. Der Farn steht voll, die Kirschbäume tragen Früchte und spenden Schatten, Licht. In den zurückliegenden Jahren fand ich heim. Paris war eine Schule des Irrens. Hier am Waldrand erst fand ich Klarheit und Heimat, fand ich Sprache und Ruhe in Liebe, fand ich Heimat in einem Menschen. Ich beginne mich dem Licht zu öffnen, dem Wort der Einkehr. Die alte Katze streift durch den Garten. Sie legt sich auf vom Sonnenlicht durchwärmte Plätze. Ich trinke nur mehr alkoholfreie Getränke. Ich richte mich auf. Ich habe mich erinnert.
Wie lange warst du in Paris?
Ich habe 8 Jahre lang in Paris gelebt und studiert und habe danach nochmal einen Aufbaustudiengang gemacht in Freiburg und war da nochmal ein Semester in Paris. Ich habe gearbeitet. Ich habe es gelesen in Paris, unendlich geliebt und hatte trotz des vielen Studierens, das ist also auch ein sehr verschultes Studiensystem in Frankreich, vielleicht vergleichbar mit dem, was es heute hier ist, aber es war unendlich spannend und es war jeder Tag eine Reise auf ein neues Erlebnis zu, weil es in der fremden Sprache, in der fremden Kultur, ein bisschen fremden Sprache, doch fremden Kultur immer neu war. Es gab kein Gewöhnen an irgendetwas.
Es ist aber auch so eine gewisse Melancholie in diesem Text, habe ich empfunden. Ist es die Stadt? Hast du die Stadt als so mit so einer gewissen Melancholie empfunden? Oder war das ein Gefühl, das du dort hattest, oder habe ich das falsch herausgelesen?
Sicher verbreitet die Stadt eine gewisse Melancholie, weil sie von einer großen Vergangenheit zehrt und auch eine interessante Gegenwart hat. Aber ich habe zum Beispiel, als ich kam und schon bevor ich kam, Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen. Und ich las das in Frankreich nochmal und bin durch die Straßen gewandelt und hatte, wie das erste französische Lied, das heute gespielt wurde, von einem Freund von Marcel Proust geschrieben wurde, auch weil ich habe einfach immer die Vergangenheit mitgetragen und auch in der Zeit war dann mein Großvater natürlich auch älter geworden zum Beispiel. Auch das trägt natürlich dann immer so ein gewisser Abschied, lag über der ganzen Zeit in Paris, aber auch Heiterkeit, eine französische Mischung aus Joie de vivre et la Melancholie oder la Tristesse.
Du hast es aber auch als, da kam auch das Wort Irren drin vor, Irrweg oder ein Umherirren, war das auch dabei? So ein
Sicher ist es, wenn man sich sehr auf...
Eine Schule des Irrens, jetzt habe ich es.
Ja, wenn man den Text zugehört hat. Ich habe von Rotweinrändern geschrieben. Das springt natürlich in jedem Bistro in Paris steht, hat man Rotweinränder. Aber ich fühle mich besser, wenn ich jetzt so ganz klar und ohne eine Bohème leben zu wollen, in meiner eigenen Welt, der Bohème in Freiburg, im Wald lebe. Es war ein Irren vielleicht insofern, dass ich in Texten gesucht habe nach der Antwort, die ich letztendlich in mir gefunden habe und in meinem jetzigen Leben in Freiburg gefunden habe. Also nicht in der Literatur letztendlich die Antwort gefunden habe, sondern im Leben.
Das heißt, du bist weggegangen, um anzukommen.
Ich bin auf der Suche weggegangen und habe gefunden, dass ich lebendig bin und habe mein Leben aber nicht. Ich hatte noch eine Ausbildung gemacht in Freiburg, dann um als im Verlags, zum Beispiel Verlagstätigkeiten in Frankreich oder im deutsch-französischen Sektor zu übernehmen. Aber ich habe dann festgestellt, es ist gar nicht das Weggehen, sondern es ist wirklich das Ankommen. Und das Ankommen habe ich in einer Beziehung, in einem kleinen regionalen Bereich, aber mit der Dichtung und auch bin ich in der Kirchengemeinde engagiert, habe es da gefunden und bin unendlich glücklich, auch die Natur wieder entdeckt zu haben, die ich in Paris verloren hatte. Und ich habe geschrieben, Hunde und Katzen habe ich kaum bemerkt. Ich habe eine unendlich große Liebe jetzt zu den Tieren wiedergefunden. Das gab es in der Großstadt. In dem Sinne ging das nicht ohne weiteres.
Ich habe hier, seit 1996 lebst du als freiberufliche Dichterin in Freiburg und Tübingen.
Ja.
In deiner Vita. Jetzt ist es so, dass man bei Dichterinnen immer denkt, boah, kann sie denn von ihrer Dichtkunst leben? Wie ist es denn? Also du hast studiert, du hast Sprachwissenschaft, Literatur studiert. Wie ist das? Wie finanzierst du dich? Ganz banal gefragt.
Also ich lebe einerseits noch von einer Rente von meiner Familie und andererseits eben über Verkäufe meiner Bücher, über Eintrittsgelder bei Lesungen. Also es sind nicht sehr große Beträge, die immer eingenommen werden, manchmal größere, manchmal kleinere, aber ich kann damit auch einen Teil meines Lebensunterhaltes bestreiten und engagiere mich dann eben auch sehr in meinem familiären Bereich. Ja.
Wie war das? War das schon gleich klar, dass du Dichterin bist? Und dass du da auch Veröffentlichungen machen wirst, oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt, dass du dich daran gewagt hast, das zu machen?
Also ich habe ja gesagt, dass ich von großelterlicher Seite sehr geprägt bin in der Literatur und wollte mit 8 Jahren schon Dichterin werden. Und habe mit vielleicht 10 die ersten Gedichte, das ist, glaube ich, nichts erhalten geblieben aus den frühen, 20 frühen Jahren des Schreibens. Aber habe mit 10 Jahren angefangen zu schreiben und habe dann aber, es geht sicher vielen Leuten, die schreiben, nicht das Selbstbewusstsein gehabt, damit an die Öffentlichkeit zu treten. Also weder in einem kleinen noch in einem größeren Rahmen. Ich habe so viele Jahre für mich geschrieben, bis ich dann erst 96 angefangen habe, mich an Veröffentlichungen zu kümmern und dann erst in den 2000er Jahren angefangen habe zu veröffentlichen. Und das hat mir aber auch die Freiheit gegeben, auszuprobieren, einerseits formal oder stilistisch auszuprobieren, andererseits auch Einflüsse kommen und gehen zu lassen, wieder zu vergessen, auch von ganz vorne oder ganz ohne Einflüsse anzufangen, wieder, nachdem ich einige Zeit im Wald verbracht hatte, spazieren gehen, ganz vergessen die Literatur. Und so hat sich dann einiges herauskristallisiert, wie zum Beispiel ganz kurze Gedichte. Heute sehe ich das in Twitter. Die habe ich auch schon vor vielen Jahren geschrieben, so ein Satzgedichte. Und bis hin zu gereimten Formen, ihr habt es vorhin gehört, auch das konnte ich dann wieder machen, weil ich die Freiheit hatte, auch zu vergessen.
Ein Beispiel.
In mir der Meeresblick. Ein weiteres Gedicht. Der Schwalbenflug in meinem Herzen. Die Einsamen grüßen sich mit Anerkennung. Quellen, die uferlos übertreten im Grenzland. Auch enthalten im Fragment. Nach Tag senkte sich die Nacht. In welchen Traum erwacht?
So, das waren jetzt ganz kurze Gedichte. Ich habe auch von dir, hatte ich so ein Buch mit Bildern und auch so ganz kurzen Gedichten drin. Ist das so die Art, wie du hauptsächlich arbeitest? Oder, also du hast einmal ein Buch über deinen Großvater, Hugo Bertle, veröffentlicht und dann eben viele Gedichte. Du hast gerade gesagt, du hast auch gereimte Sachen, aber diese kurzen Sachen, ist das so, was das du bevorzugst? Oder?
Ich habe viele Jahre kurze Sachen geschrieben, schreibe auch heute, wenn ich Prosa schreibe, meistens kurze Prosa-Impressionen, aber die Gedichte sind mittlerweile etwas länger geworden. Ich lasse stilistische Entwicklungen zu. Ich bin selbst überrascht manchmal und gespannt, was kommt. Und schreibe jetzt etwas länger, wie gesagt, habe viele Jahre von ganz kurz bis so etwas länger als Haiku, kurze Gedanken geschrieben. Ich bin in einem Prozess, der sich aber verändert. Und ich bin eigentlich auch froh, dass sich das weiterentwickelt. Vielleicht auch manchmal in Formen, die nicht ganz modern sind und dann wieder modernere Formen, das in gebundene oder freie Verse. Das.
Was bedeutet dir das Schreiben oder was ist dir wichtig dran? Was?
Das Schreiben ist für mich ein Zeichen gegen die Vergänglichkeit setzen. Ein Zeichen setzen der Zeit, die vergeht, der Momente, der Impressionen, die die ich erhalte, die ich erlebe, dem einen Namen zu geben. Es zu, nicht festzuschreiben, aber es doch zu benennen, um es erhalten zu können. Und es geht mir auch so, wenn ich heutzutage Texte lese, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, dann fühle ich mich zurückversetzt in Welten, die vergangen sind. Und höre auch von anderen, von Lesern, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie was wiederfinden, was sie verloren geglaubt hatten. Und das finde ich dann wunderschön, wenn ich das auch als Rückmeldung bekomme.
Du hast mir einige Beispiele geschickt und du hast die auch aufgeteilt nach verschiedenen Bereichen, die dir wichtig sind.
Ja, ich habe, also in meinen Büchern mische ich manchmal die Bereiche, die sind nicht streng getrennt, aber ich denke, also ich habe zum Beispiel auch ein Buch über religiöse Lyrik gemacht, an unserer Christuskirche in Freiburg entstanden. Diese Gedichte habe ich ein bisschen rausgenommen und habe denen so ihren Raum gelassen, weil die auch ihren eigenen Wirkungsraum brauchen im Lesen, finde ich. Aber ansonsten mische ich auch mein religiöses unter kurze Gedichte oder so. Da bin ich nicht so geordnet wie in dem, was ich dir schickte.
Dann hören wir uns mal eines der religiösen Gedichte an.
Wir hörten vorhin von Johann Sebastian Bach ein Vorspiel zur Kantate Himmelskönig sei willkommen und ich lese ein Gedicht. Das Geheimnis annehmen. Wo komme ich hin, wenn ich gestorben bin? Komme ich zu Gott? Komme ich zur Erde? Komme ich zur Herde wilder Blumen, die an dem Waldrand steht? Wo komme ich hin, wenn ich gestorben bin? Muss ich endlos den Ausgang suchen? Muss ich verkommen? Darf ich beten? Werde ich auf unbekannten Wegen einsam ausschreiten und dich suchen? Finde ich einst heim ins Paradies, aus dem ich einst gekommen, in dem ich Flüsse, Wälder, Felder, Wolken, Mensch und Wesen war und Gott so nah, finde ich einst heim ins Paradies? Ich danke euch fürs Zuhören. Ich lese euch jetzt ein Gedicht, Zeitgenossen. Wir messen doch nur eine kurze Spanne Zeit, gemessen an den Sternen und den abertausend Jahren. Wir sind so flüchtig wie die Schatten eines Tages, einer Nacht. Doch haben wir zu unserem Leben beigesellt all die Geschöpfe, die Gefährten, die auch in unsere Zeit gestellt, bevor sie kehren heim. So kostbar ist es aus den Jahrmillionen, die eine Stunde ausgewählt, in der wir uns bewusst sind, wie wir jene lieben, die mit uns jener eine Tag erhält. Herbstgedichte. Wir lagen und lagerten im Weinberg am Hang und blickten auf Straßburg, auf Straßburg. Und Maler, Sänger, Dichter sind wir. Schläft Hund und Mann. Ein Habicht flog durch den Himmel und die Krähe schlug an um das Leben der Jungen, schlug um das Leben an. Wenn die Wälder sich im Herbste neigen, wenn die Sonne sich ein letztes Mal auf die Fluren senket, warm im Tal, ehe die Feuer in Kaminen steigen, wenn die Krähe sich noch sommertrunken aufschwingt in den Himmel, der noch blau, dass sie weithin in den Süden schau, der vor ihrem Aug versunken. Wenn die ersten Stürme von sich künden, kehr ich zu dir heim, geschwind, dass vorm Abend ich die Ferne überwind und nicht Winter um uns stünden. Die Tage sind noch ungezählt, doch du kennst die Erlösung. Mein Gott, soweit ich in dir blieb, ist Trost und Glück tief in den Seen, an jeder Böschung. Des Himmels Land ist lebensvoll, und auch was stirbt, wird weiden. Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Ich danke dir, du nimmst das Leiden.